Deutschlandradio Kultur. Breitband.
4 Milliarden Menschen haben keinen Zugang zum Internet, so eine aktuelle Untersuchung der Weltbank. Klar, dass da Ideen gefragt sind, um Abhilfe zu schaffen. Aber nicht jeder Plan ist so gut, wie er vielleicht klingt. Facebooks Imageprojekt Free Basics, mit dem das soziale Netzwerk Millionen Inder kostenlos ins Netz bringen will, stößt jedenfalls auf viel Widerstand.
Und da gibt es mannigfaltige Vorwürfe, zum Beispiel die Bedrohung der Netzneutralität, der Versuch, ein Monopol zu schaffen oder sogar Datenmissbrauch wird Facebook vorgeworfen. Und wir fragen uns, wie ist jetzt Free Basics wirklich zu bewerten und wollen das in der folgenden Stunde klären. Herzlich willkommen zu Breitband mit Markus Richter und
Vera Linz. Wir berichten außerdem darüber, was Social-Media-Redaktionen durchleben, wenn sie von Hasskommentaren überschwemmt werden. Wir wollen erforschen, ob es möglich ist, ein Computerspiel, das von Krieg handelt, auch zu spielen, ohne zu töten. Und wir stellen neue Netzmusik vor, Musik also, die man kostenlos, legal aus dem Netz herunterladen und sogar weiterverwenden darf.
Und die erste dieser Netzmusiken kommt heute aus Kalifornien, von der Band The Night Jars. Die haben ihre Akustikgitarren genommen, sich 5 Tage lang eingeschlossen und an jedem Tag einen Song geschrieben. Einer davon ist Important Telephone Call und handelt von der Sehnsucht nach den Freiheiten der Kindheit und die Angst vor den Zwängen, die das Älterwerden mit sich bringt.
You're sitting in your kitchen, you feel fucked because the plans you've made for your escape are gonna bleed you dry. Thinking in the second person, hoping it'll hurt less when you tell yourself it's gonna be alright. I'm just a kid, I don't deserve this, but I get it anyway. I'm just a kid, it doesn't matter, I don't get it anyway. Don't you worry, honey, but if you can't get that money, you will pay it off until you're 41. Slipping through a picket fence with all those kids you don't want yet and wondering when your 20s will be done. I'm just a kid. I don't deserve this, but I get it anyway. I'm just a kid. Doesn't matter, I won't get it anyway.
Topic.
Gleichberechtigter Zugang und Teilhabe für alle. Das ist die Version, mit der das Internet seinen Siegeszug angetreten hat. Aber ist es damit erfolgreich? In Deutschland mag das so aussehen. Hierzulande sind 90% der Bevölkerung online. Erst würde man fragen, aber wir sind damit absolut überprivilegiert.
Ja, denn 4 Milliarden Menschen haben weltweit keinen Zugang zum Internet, wie die Weltbank in einem aktuellen Bericht festhält. Die digitale Kluft wird immer größer, lautet ein Fazit der Studie. Und wie Jan Rehm berichtet, steht die Weltbank mit dieser Sorge nicht allein.
Ähnlich sieht das beispielsweise auch Facebook-Gründer Mark Zuckerberg.
Ich denke, die Welt wird derer Ideen und derer Kreativität beraubt. Also nicht nur sie vermissen etwas, wir alle vermissen sie.
Grund genug für den Selfmade-Milliardär und sein Unternehmen, die Digitalisierung der Offliner selbst in die Hand zu nehmen.
Es ist einfach anzunehmen, dass irgendwann schon jeder vernetzt sein wird. Fast jeder von uns hat heute ein Mobiltelefon. Und für die meisten von uns ist es sogar undenkbar, ein Handy ohne Internetzugang zu haben. Dabei muss man bedenken, das Telefon selbst macht gar nicht den größten Teil der Kosten aus, sondern der Internetzugang. Und so ist eine Welt leicht vorstellbar, in der zwar jeder ein Handy hat, aber nur wenige auch einen zuverlässigen Internetzugang. Das müssen wir dringend ändern. Jeder sollte immer und überall Zugang zum Internet haben.
Zusammen mit einigen der größten und bekanntesten Unternehmen der Branche, wie unter anderem Qualcomm, Samsung und Opera, gründete Zuckerberg die Initiative Internet.org. Ziel: den Teil der Menschheit, der keinen Zugang zum Internet hat, ins Netz bringen. Dazu realisiert Internet.org zusammen mit Partnerunternehmen in den entsprechenden Ländern einen kostenlosen Basiszugang. Konsequent erscheint dahingehend auch die Umbenennung im letzten Jahr. Internet.org heißt seit Mai 2015 Free Basics. Seit Beginn der Initiative im Sommer 2014 vernetzen die Partner digital unterentwickelte Landstriche. Kenia, Kolumbien, Ghana, Indonesien, Bangladesch. Das sind nur 5 der mittlerweile 19 Länder, in denen laut Aussage von Facebook jetzt mehr als 1 Milliarde Menschen über Free Basics ins Netz kommen. Doch die Initiative ist umstritten. Kritisiert wird, Facebook und seine Partner wollten sich lediglich ihre Marktanteile sichern. Darüber hinaus besonders kritisch gesehen wird, dass die Free Basics-Nutzer über die entsprechende App nur auf ausgewählte Webseiten und Dienste zugreifen können. So sei die Netzneutralität in Gefahr. Ziemlich laut wurde die Kritik in Indien.
Über die vergangenen Jahre ist die Internetnutzung stetig gestiegen. Den letzten Berichten aus dem Juni 2015 zufolge nutzen in Indien 354 Millionen Menschen das Internet.
Indiens Bürger kommen mehr und mehr ins Netz, berichtet die indische Redakteurin Vineeta Pandey aus Neu-Delhi.
Die Nutzung steigt ständig, in den urbanen Gegenden, aber auch auf dem Land. Das sind meistens die Jüngeren. Mittlerweile gibt es Internetnutzer wirklich in jeder Ecke des Landes. Und mit den Bemühungen der lokalen Verwaltung wird es in den nächsten Jahren noch viel mehr Internetzugänge geben.
Aber es könnte mit Hilfe der Industrie doch so viel schneller gehen. Vineeta Pandey kann das nicht überzeugen. Sie sagt, die Inder stören sich vor allem an der Attitüde der Initiative.
Was die Leute aufregt, ist, dass hier eine private Instanz entscheiden will, was die Basisbedürfnisse der Menschen im Internet sind. Das müssen doch die Menschen selbst entscheiden können. Und außerdem steuert diese private Instanz auf diese Weise, was meine Grundbedürfnisse sind.
Man nehme ihnen die Selbstbestimmung und man nehme ihnen die Möglichkeit, eigene Erfahrungen zu machen. Das sei wichtig.
Ja, Indien ist ein Entwicklungsland. Die Menschen fangen nur nach und nach an, das Internet zu nutzen. Aber unser Bildungssystem setzt auch stark aufs Internet. Wir haben Internetklassenräume. Wir gehen unseren Weg. Wenn das irgendjemand ändern will, indem er uns sagen will, was Basic ist, das geht nicht. Unser Basic ist was anderes als in den entwickelten Ländern.
In Indien hat sich starker Widerstand mobilisiert. Aktivisten versuchen, die Regierung zu überzeugen, Free Basics stärker zu regulieren und die Netzneutralität festzuschreiben. Facebook hat reagiert und betont, jeder Dienst und jedes Unternehmen könne Teil von Free Basics werden. Sie müssten lediglich einige Regeln einhalten. So müssten die Inhalte unter anderem möglichst effizient sein. Daher, sie dürfen nur wenig Datenvolumen beanspruchen. Ob das reicht, um die Kritiker zu besänftigen? In Indien wurde der Dienst vorerst abgeschaltet. Ende Januar entscheidet die Telekom-Aufsichtsbehörde, ob der Dienst wieder online gehen darf. Anders in Ägypten. Ende Dezember wurde Free Basics dort per Regierungsentscheid nach nur 2 Monaten komplett eingestellt.
Tja, und in Indien wird noch diskutiert und wir schließen uns an. Wie ist Free Basics zu bewerten? Ist es eine legitime Initiative, um mehr Menschen ins Internet zu bringen, oder will Facebook das Netz monopolisieren? Darüber sprechen wir gleich mit der Politikwissenschaftlerin Janet Hofmann vom Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft.
Vorher gibt es noch Netzmusik, und zwar von der Folkband System Failure, die sich von den Zwängen befreien möchte, weil sie sich im Belly of the Beast sieht. Ihrem Text nach zu urteilen heißt das wohl, sie sind im Spätkapitalismus gefangen. Doch wenigstens klingt dieses alles verschlingende Magen, da klingt die Musik noch fröhlich.
The belly of
System Failure mit Belly of the Beast hier bei Breitband auf Deutschlandradio Kultur. Free Basics. Mit diesem Angebot möchte Facebook Menschen den kostenlosen Zugang ins Internet ermöglichen, die sich den sonst nicht leisten können. In Indien wären das viele 100 Millionen Menschen, wie wir gerade im Beitrag gehört haben. Gegen Free Basics gibt es aber großen Widerstand. Und ob der berechtigt ist, darüber haben wir mit der Politikwissenschaftlerin Jeanette Hofmann gesprochen. Sie ist Professorin am Wissenschaftszentrum Berlin und Direktorin des Humboldt-Instituts für Internet und Gesellschaft.
Ja, Indien ist der zweitgrößte Markt für Facebook nach den USA und hat das Potenzial, der wichtigste zu werden. Indien selbst ist eine gelenkte Marktwirtschaft. Der Staat reguliert relativ stark und hat auch in diesem Streit sehr schnell reagiert. Zuerst haben wir Jeanette Hofmann deshalb gefragt, ob diese Reaktion legitim ist. Gefährdet Facebook mit seinem Angebot so sehr Netzneutralität und Wirtschaft, dass Free Basics verboten werden müsste, oder sieht das nur so aus?
So pauschal kann man das aus meiner Sicht nicht beantworten. Dieses Angebot Free Basics ist deshalb problematisch wegen der Bedingungen, unter denen es angeboten wird. Wenn Facebook die Bedingungen ändern würde, dann wäre das womöglich sogar ein Gewinn für die Gesellschaft. Weil bislang ist es ja so, dass in Indien stärker als in Europa die ländliche Gegend überhaupt nicht ans Internet angebunden ist und es sehr viel Kapital erfordern wird, das zu ändern. Also wenn private Anbieter sich an dem Ausbau des Zugangs zum Internet beteiligen wollen, ist das an sich gar nicht problematisch, sondern sogar zu begrüßen. Aber das Problem in diesem Fall sind tatsächlich die Bedingungen, unter denen das Facebook macht, sodass Facebook schon kontrolliert, wer da jeweils mit anbieten darf.
Und das heißt, das Netz ist dann nicht neutral, sondern untersteht Facebooks Regulierung. Und wenn man diese Diskussion um Free Basics verfolgt und sich dazu beliest, dann ist auch genau das immer der wichtige Punkt, Netzneutralität. Ist das die einzige Kritik an diesem Angebot oder gibt es da noch andere Schwerpunkte?
Es gibt noch sehr viel mehr Kritikpunkte. Einer besteht darin, dass Facebook ja alle Datenströme über seine eigenen Server leitet und den Nutzern von Free Basic untersagt, ihre Daten zu verschlüsseln. Das heißt, Facebook räumt sich den Zugriff auf alle Daten ein, die Nutzer generieren bzw. von Dritten abfragen und hat damit einen kompletten Zugriff auf alles, was die Nutzer dieses Dienstes tun im Internet. Und das natürlich unterläuft alle Datenschutzprinzipien und vermutlich auch noch andere verbürgten Menschenrechte.
Würde es nicht auch dazu führen, dass Facebook eine Monopolstellung einnimmt, die man dann kaum noch brechen kann?
Manche Leute befürchten, dass die neue Generation von Nutzern dann Internet mit Facebook gleichsetzt oder womöglich nicht mal ein Bedürfnis danach hat, sich aus Facebook und den angebotenen Diensten herauszubegeben, während andere sagen, dass die ersten Zahlen zeigen, dass viele, die über Internet.org überhaupt Zugang zum Internet bekommen, sehr schnell diesen Dienst wieder verlassen und sich einen Datentarif zulegen, der ihnen breiteren Zugang zum Internet ermöglicht. Aber alle diese Argumente verweisen im Grunde auf die Zukunft und sind deshalb in gewisser Hinsicht spekulativ.
Aber man könnte jetzt ehrlich vielleicht auch fragen, ob nicht die Kritiker überkritisch sind, weil in diesem beschränkten Angebot, was es jetzt schon gibt, ist ja zum Beispiel auch enthalten Wikipedia und BBC, was ja beides nun nicht unbedingt Quellen sind, die man vorwerfen könnte, sie wären irgendwie Facebook-getreu. Also ist das nicht vielleicht doch sozusagen, dass man sagt, okay, es gibt Free Basics, ein eingeschränktes Angebot, aber das hat so viel drin, dass es vielleicht doch auch gut ist?
Das ist ja genau die Diskussion, die wir auch im politischen Raum sehen, dass die einen sagen, ein bisschen ist mehr als gar nichts und andere sagen, ein bisschen ist deutlich schlechter als das, was wir unter dem Internet verstehen. Das ist kein Internetzugang, sondern das ist ein kuratiertes, zentral gesteuertes Angebot. Und das lehnen wir ab, weil es gegen die Meinungsfreiheit in jedem Fall verstößt. Und eben dann kommen wieder diese Argumente, die auf die Zukunft verweisen. Wird das Internet, so wie wir es kennen, zerstören, weil die Mehrzahl der Nutzer irgendwann gar nicht mehr weiß, welche Idee sich mal dahinter verborgen hat?
Nun ist ja Free Basics in der Warteschleife. Wir wissen noch nicht, ob es kommt oder ob es nicht kommt. Wenn es jetzt nicht käme, wenn der Staat oder die Regulierungsbehörde das nicht erlauben würde, müsste dann Indien nicht eine Alternative bieten? Denn freier Zugang zu Informationen ist ja ein Menschenrecht. Sollte ein Staat nicht jedem diese Möglichkeit schaffen?
Es gibt ja NGO-seitig schon seit langem die Forderung danach, Zugang zum Internet als Grundrecht zu verstehen und das so auch schriftlich zu kodifizieren, also das als Menschenrecht auszuweisen. Ich glaube nicht, dass sich das durchsetzt, weil es sich nicht in diesem Sinne implementieren lässt oder von niemandem kontrollieren und überprüfen lässt. Aber was sich in Indien derzeit zeigt, ist, dass die große Kampagne, die Facebook angestoßen hat, ist, dass die Begrifflichkeit, die Facebook benutzt hat, dass das von vielen Organisationen in Indien jetzt gegen Facebook gewendet worden ist, nämlich als eine Forderung nach einem Grundrecht auf einen Datentarif, dass also so eine Art Grundversorgung einem Datentarif jedem indischen Bürger zustehen sollte. Und das ist genau die Forderung, die jetzt auch an die indische Regierung herangetragen wird, dass also Free Basic nicht von Facebook angeboten werden sollte, sondern von der indischen Regierung für alle Bürgerinnen und Bürger des Landes. Und das ist wirklich interessant, weil Free Basic klingt wie eine Grundversorgung und damit assoziieren wir üblicherweise staatliche Leistungen und nicht private.
Aber das könnte uns zu einer Art politischem Stillstand bringen, weil die Privatwirtschaft soll es nicht machen, weil sie es halt einschränkt und nicht alles leisten will. Der Staat kann es vielleicht nicht machen, weil er sich nicht leisten kann. Das heißt, dann bleiben die Leute ohne Internet? Oder gibt es da Fantasien?
Also ich sag mal, meine persönliche Fantasie wäre, dass man an der Frage der allgemeinen Geschäftsbedingungen dreht. Das können wir ja in eigentlich allen Ländern, dass der Staat sagt, wir finden es gut, Facebook, dass du das anbietest, aber nicht zu den Bedingungen, die du zurzeit vorschreibst. Erstens gibt es wettbewerbsrechtliche Probleme, können tatsächlich alle Firmen in Indien zu den Bedingungen, die angemessen sind, auch die Endnutzer erreichen? Das ist die eine Frage. Und die andere, ist es wirklich angemessen, dass die Nutzer sich hier nackig ausziehen und alle Daten unverschlüsselt über eure Server leiten? Hier würde ich als indische Regierung überlegen, ob ich da nicht eingreife und sage, zu diesen Bedingungen nicht. Wir müssen hier einen Kompromiss finden, der die Grundrechte der Bürgerinnen und Bürger schützt.
Also Gesetz den Fall, der Staat macht das wirklich und greift in die AGB ein. Was wäre denn dann für Facebook die Motivation, trotzdem dieses Angebot überhaupt an den Staat zu bringen?
Also erstmal ist es ja interessanterweise so, dass Facebook gar nichts zahlt, sondern diese freien Zugänge von den Internet-Service-Providern angeboten und auch finanziert werden. Bisher kann man sagen, ist Facebook der lachende Dritte in den Ländern, wo sie dieses Angebot tatsächlich anbieten. Nämlich die Provider zahlen, die Nutzer nutzen und Facebook kassiert alle Daten und hat eben einen vergrößerten Marktanteil. Insofern könnte man ja durchaus fragen, ob diese Art von Nutznießertum, ohne überhaupt irgendwas selber beizusteuern, angemessen ist. Und man könnte überlegen, wie man das anders austariert. Dazu muss man aber auch sagen, dass dieses Zero-Rating unter diesem Begriff firmiert, dieses Angebot ja sehr viele Spielarten kennt. Es gibt ja auch andere als das, was Facebook unter internet.org anbietet zurzeit. Es gibt ja beispielsweise auch Provider, die selber einen freien Zugang im begrenzten Umfang anbieten und das werbefinanzieren. Das heißt, die Nutzerinnen und Nutzer müssen dann gewisse Zeiten von Werbeinformationen über sich ergehen lassen und bekommen dann als Gegenleistung Zugang zum Internet. Das ist dann eine andere Finanzierungsform.
Sagt die Politikwissenschaftlerin Jeanette Hofmann, Professorin am Wissenschaftszentrum Berlin und Direktorin des Humboldt-Instituts für Internet und Gesellschaft. Wir danken für dieses Gespräch und eine ausführliche Fassung des Interviews finden Sie nach dieser Sendung auf unserer Website breitbank.deutschlandradiokultur.de. Und wir sind gespannt, wie diese Diskussion vielleicht Ende Januar enden wird. Markus, natürlich jetzt aber die wichtige Frage an dich. Wie würdest du handeln, wenn dir Facebook so ein Stöckchen hinwerfen würde, damit du ins Internet kommst?
Ja, das ist natürlich tatsächlich eine spannende Frage, die ich mir immer wieder gestellt habe, jetzt dass es natürlich so ist, wenn es kein Internet gibt und das die einzige Variante ist, dann würde ich das tatsächlich nehmen und das wäre wahrscheinlich am Anfang auch erstmal gar nicht so schlimm, weil BBC und Wikipedia ist ja dabei, das sind ja sozusagen zwei Informationsquellen, die man neutral nehmen kann? Das würde ich schon erstmal nehmen. Klar, gesellschaftlich wäre es besser, aber so wenn es ganz privat wird, wäre es schon praktischer, lieber Internet zu haben als gar nicht. Und du?
Ja, ich habe darüber jetzt auch nachgedacht und mich blockiert es so ein bisschen, weil da so viele Implikationen dranhängen, die ich mir überhaupt nicht vorstellen kann. Aber dann dachte ich so, es ist so, man sitzt so ein bisschen wirklich wie im Gefängnis und jemand hält einem das Stöckchen hin und man nimmt es oder man verhungert. Und dann würde ich es wahrscheinlich auch nehmen.
Und das ist, glaube ich, das wichtige Bild. Kein Internet haben ist mittlerweile wie im Gefängnis sitzen. Mhm. Das muss man sich mal vorstellen. Wir machen hier gleich weiter mit den Medienmeinungen bei Breitband. Vorher gibt es Musik von der vierköpfigen Band Puccaenza aus der Nähe von Verona. Und die hören wir jetzt mit Funk Out of Me.
Breitband. Medien und Meinungen.
Heute mit Tim Wiese. Hallo Tim.
Hallo ihr beiden.
Wir haben eben hier bei Breitband ausführlich über das umstrittene Projekt Free Basics gesprochen, nämlich wie Facebook kostenloses Internet für alle in Indien ermöglichen will.
Und dazu passt auch deine erste Meldung, ein Fakt, den wir auch schon erwähnt haben. Die Weltbank hat untersuchen lassen, wie viele Menschen zum Internet Zugang haben und was ihnen das bringt Und jetzt liegt der Bericht zur Untersuchung vor. Und die wichtigste Zahl ist, 16% der Weltbevölkerung ist noch offline. Was steht sonst noch in dem Bericht?
Ja, es ist tatsächlich so, dass in Indien die meisten Menschen ohne die digitale Technologie leben. Insgesamt ist der Bericht der Weltbank eher ernüchternd. Gerade wenn man überlegt, welche Hoffnungen immer mit dem Internet verbunden werden. Also Teilhabe für alle, freier Zugang zu Wissen und Information, Chancengleichheit. Das tritt so für viele Menschen nicht ein. Die Weltbank warnt sogar vor einer neuen sozialen Unterschicht, weil bisher von den Vorteilen der digitalen Welt vor allem wohlhabendere und besser ausgebildete Bevölkerungsschichten profitieren. Besonders die Menschen in reichen westlichen Ländern. Außerdem würde das Internet nicht automatisch mehr Wohlstand schaffen. Digitale Jobs erfordern Kompetenzen und verdrängen einfache Tätigkeiten. Die Folge: der Konkurrenzkampf um schlecht bezahlte Jobs wird größer. Deshalb seien auch gute Ausbildungsmöglichkeiten für alle wichtig, damit jedem die positiven Seiten der digitalen Vernetzung zugute kämen.
Um Teilhabe geht es auch in der nächsten Meldung, um politische Teilhabe. Die wäre ja, könnte man denken, auch auf der Facebook-Seite vom Hessischen Landtag zum Beispiel möglich.
Genau, allerdings geht der Landtag seltsamerweise gegen die Seite vor, denn die Seite des Hessischen Landtags wird gar nicht vom Hessischen Landtag verantwortet. Wie kommt das?
Ja, der Landtag hat seine Facebook-Aktivitäten im letzten Jahr eingestellt, weil ihm der Aufwand für nur 1.500 Fans zu groß war. Deshalb will der Hamburger Politikberater Martin Fuchs freundlich einspringen. Er hat eine neue Seite für den Hessischen Landtag eingestellt und pflegt sie jetzt auch inhaltlich. Das kommt aber in Wiesbaden, sagen wir mal, nur so mittelgut an. Ein Pressesprecher des Landtags hat im Hessischen Rundfunk erklärt, dass man die Löschung der Seite bei Facebook beantragt habe. Um die zu verhindern und keine Namensrechte zu verletzen, nennt Martin Fuchs seine Seite jetzt Hessischer Landtag von unten. Damit will er ein Zeichen setzen. Für ihn ist es nämlich nachlässig, wenn politische Institutionen nicht den Austausch mit den Bürgerinnen und Bürgern über die sozialen Medien suchen, so der Politikberater im Breitbandinterview.
Wenn man sich dann nochmal Demokratie theoretisch anschaut, was zum Beispiel demokratiegefährdende Institutionen oder Organisationen wie Pegida oder die NPD, AfD machen auf Facebook, die sind nicht sehr erfolgreich dort, dann finde ich es schon fast die Pflicht einer demokratischen Institution, Facebook auch weiter zu nutzen, zumal wenn man schon damit begonnen hat.
Deshalb will Martin Fuchs auch so lange mit seiner Seite für den Hessischen Landtag weitermachen, wie man ihn lässt. Mit welchen Inhalten er das Angebot bestücken möchte und welche Unterstützung er sich erhofft, berichtet er im kompletten Interview auf breitband.deutschlandradiokultur.de.
Ja, und damit schließt sich schon der Kreis zu deiner letzten Meldung, Tim. Auch da sind wir wieder bei einer Form von Teilhabe.
Hallo, mein Name ist Mohammed Rafegi und ich bin Fotograf von Beruf.
Das ist ein Deutschkurs in einer neuen App, die Flüchtlingen helfen soll. Ankommen heißt die und wurde in dieser Woche vorgestellt. Was kann die App noch und wer steckt dahinter?
Die App soll den Geflüchteten nicht nur bei den ersten Deutschvokabeln helfen, sie soll auch Wegbegleiter für die ersten Wochen hier bei uns sein, Orientierung geben und die wichtigsten Fragen beantworten. Zum Asylverfahren, zu Ausbildungs- und Arbeitsmöglichkeiten, aber auch zum Miteinander und Leben in Deutschland. Die App ist ein Gemeinschaftsprojekt vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, der Bundesagentur für Arbeit und dem Goethe-Institut. Der Bayerische Rundfunk, der hat die Anwendung entwickelt und realisiert. Bisher gibt es Ankommen in 5 Sprachen im Google Play Store. Traurige Randnotiz an dieser Stelle. Mittlerweile schreiben selbst dort in die Bewertung immer wieder geistlose Gestalten Hasskommentare.
Es gibt anscheinend keine Gelegenheit, die Sie auslassen wollen. Wir beschäftigen uns gleich näher noch mit dem Thema Hasskommentare. Vielen Dank erstmal, Tim. Alle Links auf unserer Website unter breitband.deutschlandradiokultur.de und dort finden Sie auch die nächste Netzmusik, die von Kim Buchbinder kommt, die sich The Impossible Girl nennt.
2012 hat sie ihre eigene Crowdfunding-Seite Mission Control eröffnet, über die Fans ihre Touren und Musik mitfinanzieren. Ein Jahr später erschien The Sky is Calling, ein Konzeptalbum, das nicht weniger als das große weite Weltall zum Thema hat. Und daraus hören wir jetzt Stellar Alchemist.
Stellar alchemist, my heart is an iron.
Entspannt Besprechung.
In der Silvesternacht sind vor dem Kölner Hauptbahnhof Frauen sexuell belästigt, beraubt oder bedrängt worden. Es soll über 700 Opfer geben und unter den Tätern sollen sich Menschen, zum Teil Asylbewerber, aus Marokko, Syrien und Irak befinden.
Die Diskussion um Köln war deshalb sofort auch eine Mediendiskussion. Soll die Herkunft der Täter eine Rolle spielen und wenn ja, wie berichtet man angemessen darüber? Wir haben in der letzten Breitbandausgabe darüber schon ausführlich gesprochen.
Und fast schon traurige Selbstverständlichkeit ist es, dass bei solchen Meldungen es auch immer wieder zu neuen Wellen von Rassismus, Ausländerfeindlichkeit und Fremdenhass kommt, vor allem auch in den sozialen Netzwerken.
Welche Rolle die Geschehnisse auf die Social-Media-Präsenzen verschiedener Medien spielen, wie sich das auswirkt auf die Arbeit der Social-Media-Redakteure und wie die verantwortlichen Redakteure damit umgehen, was sie durchleben müssen, das hat Matthias Finger zusammengetragen.
8000 Mal wird die Tagesschau von ihren Nutzern pro Tag kommentiert, im Durchschnitt. Doch im neuen Jahr verdreifacht sich die Zahl, sprunghaft. Alle 4 Sekunden erscheint ein neuer Kommentar. Normalerweise setzen sich die Redakteure mit den Inhalten auseinander. Nach Köln ist alles anders. Anna-Mareike Krause von tagesschau.de.
Also in der vergangenen Woche war das nicht möglich. So, wir sind dann natürlich immer noch in die Diskussion gegangen. Aber bei 21.000 Kommentaren an einem Tag, da kann man gar nicht mehr jede einzelne Falschbehauptung widerlegen. Das geht nicht. Das ist nicht möglich.
Wir versuchen einfach, das rauszulöschen, was volksverhetzend ist, was rassistisch ist, was sexistisch ist, was beleidigend ist gegenüber anderen Personen.
Stefan Fries betreut die Seiten des Deutschlandfunks. Im ganzen Land warten Redakteure durch eine verbale Kloake. Viele trauen sich jetzt aus der Deckung. Selbsternannte Propheten mit hellseherischen Qualitäten.
Das ist quasi so das Ereignis, auf das sehr viele Menschen gewartet haben, weil sie sich dann in ihren Vorurteilen bestätigt sehen und das jetzt eben in den Kommentarspalten dann eben wie eine Monstranz vor sich hertragen, um zu sagen, seht her und wir haben es immer gewusst und die sind alle so und das habt ihr jetzt davon.
Philipp Löwe ist Redakteur bei Spiegel Online. Seit Jahresbeginn sind hier zu den Vorgängen in Köln 30.000 zum Teil üble Kommentare aufgelaufen. Diskutieren scheint sinnlos.
Es bringt nicht sonderlich viel. Also diese Menschen sind in den seltensten Fällen zugänglich dann für Argumente. Es geht da oftmals einfach nur darum, seine eigene Weltsicht kundzutun und eine Plattform zu finden, um seine teils wirklich menschenverachtenden Kommentare loszuwerden.
Da werden alle Flüchtlinge in einen Topf geschmissen. Da werden schon allein die anwesenden 1000 Menschen in Köln alle zu Tätern gemacht. Da wird dieses Narrativ immer wieder wiederholt von dem bösen fremden Mann, der sich an unseren deutschen Mädchen vergreift. Das kann man beobachten.
Viele tun so, als wäre das Problem erstmals an Silvester vom Himmel gefallen. Gewalt gegen Frauen. Nutzer schwingen sich plötzlich zu Rechern auf und entdecken den Feminismus für sich.
Wie wär's, wenn man hinginge und diesem Dreckspöbel, den wir da gesehen haben, mal einen Knüppel auf den Kopf legt und dann ihm mal genau erklärt, wie unsere Regeln hier sind?
Regeln, an die sich auch Deutsche nicht halten. Hierzulande werden pro Jahr 250.000 Handys geklaut. Trotzdem sind wir nicht alle Diebe. Bei Flüchtenden ist das anders. Fürsprecher werden dumm gemacht. Anna Aritsanyan betreut das Online-Angebot der Welt.
Wenn dann Frauen gesagt haben, nö, auch nach Köln habe ich nicht pauschal Angst vor allen Flüchtlingen, gab es Männer, die ihnen gleich als Antwort eine Vergewaltigung an den Hals gewünscht haben, damit sie mal diese Erfahrung machen.
Cottbusser Tor. Übergang zur U1.
Viele deutsche Frauen meiden nachts allein den Nahverkehr. Und auch bei uns gibt es No-Go-Areas. Doch statt eine sinnvolle Diskussion zu starten, liefern die Ereignisse von Köln vor allem eins, eine grandiose Steilvorlage für Ausländerhass.
Natürlich geht es einem nahe. Man sitzt manchmal fassungslos vor dem Bildschirm und denkt sich, wie kann ein Mensch so voller Hass sein und so voller Vorurteile?
Das lässt einen nicht kalt. Und mir ist das auch ganz wichtig, dass niemand in dem Team sich unprofessionell vorkommt, wenn er sagt, ich kann jetzt mal kurz nicht, ich muss mal kurz eine Pause machen, ich gehe mal kurz 5 Minuten vor die Tür. Weil anders hält man das nicht aus. Wenn man sich einfach vorstellt, man kommt morgens zur Arbeit und dann liest man 8 Stunden lang Hetze und Hass. Und so war das in der vergangenen Woche.
Natürlich gibt es auch unter Flüchtenden Kriminelle, schwarze Schafe, Idioten. Doch differenzierte Meinungen sind nicht gefragt. Sie führen direkt zu Angriffen, auch gegen die Medien selbst. Hetzer gerieren sich als Opfer.
Die Medien vertuschten diese Vorfälle die ganze Zeit. Denn genau die Medien, die jeden Kritiker als Nazi bezeichnen und beschimpfen und das auch schon getan haben, vor mehreren Monaten, genau diese Medien haben jetzt alle ein Problem. Wie will man diese Vorkommnisse nun geheim halten?
Die einzige Antwort des Parlaments ist eine geplante Verschärfung des Asylrechts. Den verbalen Brandstiftern wird dadurch Recht gegeben. Selbst Politiker bemühen den Pegida-Sprech und reden vom Schweigekartell.
Es wird oft darüber geredet, dass wir die Wahrheit nicht berichten würden, wo ich dann auch gerne als Deutschlandfunk zurückfrage, ja, was ist denn die Wahrheit? Die Polizei weiß es nicht, die ermittelt noch, teilen Sie dir doch mit, was die Wahrheit ist. Und aus diesen ganzen einzelnen Gerüchten und unbestätigten Meldungen die Wahrheit zusammenzusetzen, ist für Journalisten gerade in so einer Situation unglaublich schwierig.
Also wir reagieren sehr, sehr oft mit Humor auf hanebüchene Vorverurteilungen und sagen, ja genau, die Angie, die hat heute Morgen angerufen und ihre Agenda für heute vorgegeben. Als nächstes kommt ein Bericht über Sauerkraut, das mag sie nämlich am liebsten.
Ja, Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Matthias Finger war das mit einem Beitrag über die Arbeit von Social-Media-Redakteuren mit Hasskommentaren. An dieser Stelle unser Dank und Respekt für die unermüdliche Arbeit an die Kollegen. Markus, und ich hatte das auch gesehen Anfang der Woche, dass viele auch die geschlossen haben, die Foren, weil man eben sagt, wir können das nicht mehr ausdiskutieren, es ist zu viel, was zu bewältigen ist. Und ich habe mich gefragt, ist das so ein bisschen auch der Ausverkauf von einem Ideal, das mit dem Netz verbunden ist, wo eben jeder seine Meinung äußern kann?
Also ich glaube, wenn man das Ideal hat, dann wirkt es so und ist das vielleicht erstmal auch traurig, aber ich denke eher, es ist, das Ideal trifft auf die Wirklichkeit und die Wirklichkeit ist, glaube ich, man kann nicht immer und zu aller Zeit alle Kanäle für eine Interaktion offen halten, gerade weil, also das ist ja so eine bestimmte Art und Weise, mit der da diskutiert wird und ich habe das selber auch schon erleben dürfen, sage ich mal, in Anführungszeichen, über Gamergate berichtet habe, also dieses, wo es in der Game-Community darum ging, brauchen wir jetzt irgendwie mehr Diversität und Frauen und wo dann auch genauso abgehasst wurde, ne? Also das ist alles ganz schlimm, wenn jetzt mehr Frauen eine Rolle spielen und sowas. Und da ist wirklich eine Kommunikationskultur, will man fast gar nicht sagen, aber da wird auf eine Art und Weise diskutiert, wo man irgendwann realisiert, da passiert gar nichts. Also da findet kein inhaltlicher Austausch statt, sondern da wird einfach reingehasst und da ändert sich auch nichts und von daher macht das dann einfach alles voll, aber es bringt nichts.
Und wie bist du damit umgegangen dann?
Na, ich habe tatsächlich den Vorteil, ja, im Gegensatz zu den Kollegen, die wir gerade im Beitrag gehört haben, ich kann mich dann irgendwann rausnehmen, also weil meine Aufgabe ist es sozusagen, den Bericht zu erstatten und dann, ich bin natürlich auch eigentlich gerne zugegen in den sozialen Medien und ansprechbar für Hörer, aber ich kann halt irgendwann sagen, so okay, das ist halt nicht meine Hauptaufgabe und deswegen sage ich jetzt an dieser Stelle einfach Schluss, ich gehe jetzt raus und die Möglichkeit habe ich und das nutze ich dann auch manchmal. Mhm.
Ideal trifft auf Wirklichkeit.
So sieht's aus.
Hier geht's weiter mit Musik aus Uruguay, Juan El Alto mit Laguna.
Thank you.
Das Computerspiel Fallout 4 spielt in einer zerstörten postapokalyptischen Welt und ist voller Gewalt, die häufig auch vom Protagonisten, also dem Spieler, ausgeht. In dem Endzeit-Rollenspiel kann man Mini-Atombomben abschießen und mit Baseballschlägern Mutantenköpfe einschlagen. Und oft scheint diese Gewalt das einzige Mittel, stehen doch Gegner dem Fortgang der Geschichte im Weg. Die Fantasie der Spieler kennt also keine Grenzen. Aber die Frage ist, kann man das Spiel auch zocken, ohne jemanden zu töten, Markus? Du guckst schon so. Wahrscheinlich heißt es Fallout 4, würde ich jetzt mal sagen.
Fallout 4, man sagt bei Spieltiteln, das ist immer sozusagen die Zahl auf Deutsch.
Gesagt, ja. Genau. Aber du bist der Experte, darum frage ich dich. Kannst du dir das vorstellen?
Also es gibt tatsächlich in der Gaming-Szene einen Pacifist-Run, also ein pazifistischer Durchlauf, dass man das versucht, gerade bei Actionspielen oder so Adventure-Titeln, wo man die Wahl hat und das versucht. Und Fallout 4 ist halt ein Spiel, das... Also A, ist Gewalt da eine ganz wichtige Rolle, weil es gibt halt die Geschichte und im Weg stehen Gegner und diese Gegner aus dem Weg zu räumen, ist das Mittel der Wahl halt Gewalt. Und das Spiel stellt die auch sehr explizit dar, also das gefällt sich auch sehr darin. Es gibt auch dieses große Arsenal, wie gerade schon beschrieben. Mhm. Und es war auch so ein kleiner Vorwurf, dass es in den vorherigen Teilen besser ging und jetzt, dass eher alles auf Gewalt auch ausgelegt ist. Von daher würde ich jetzt so tippen, ich habe es ja gespielt und würde denken, das ist eigentlich vielleicht nicht mal möglich. Also theoretisch vielleicht irgendwie, aber das macht dann auf. Also ich sage, vielleicht ist es möglich, aber es macht dann auf gar keinen Fall Spaß.
Hast du es dann schon versucht?
Ich habe das nicht versucht. Also ich habe immer so, wenn so eine Spiele kommen, habe ich so kurze Anwandlungen und dann denke ich so, nee, lieber nicht.
Aber es hat jemand versucht, nämlich ein amerikanischer YouTube-Star und dem ist es auch gelungen. Man höre und staune. Christian Schiffer hat seine Leidensgeschichte wiedergegeben.
I don't want to set the world on fire.
Die Welt im Jahr 2287. Ein Atomkrieg hat die Erde verwüstet und in den sonnenverbrannten Ruinen von Boston hausen nun mutierte Riesenkakerlaken, mutierte Riesenmaulwürfe und natürlich auch mutierte Riesenmutanten. Hier in Fallout 4 ist Gewalt an der Tagesordnung. Der Fallout-Mensch ist dem Menschen ein mutierter Riesenwolf. Doch der YouTuber Kyle Hickley aus Utah will beweisen, dass es doch geht, dass man Fallout 4 durchspielen kann, ohne einer einzigen Mutantenfliege etwas zuleide zu tun.
Oh, you fucking bastard. Come on. Ouch.
Am Anfang geht alles noch ganz einfach. Statt mutierte Riesenkakerlaken mit der Brechstange zu mutiertem Riesenkakerlakenbrei zu schlagen, weicht Hickli ihnen einfach aus. Später dann erkundet er nicht etwa das feindselige Ödland, sondern schraubt aus dem herumliegenden Müll Möbel zusammen, denn auch dafür gibt es Erfahrungspunkte. Mit Level 10 dann schaltet Hickli die Fähigkeit Einschüchtern frei.
We leveled up to level 10 doing that. That's pretty good. But now we can pacify targets.
Per Einschüchtern kann Hickli Gegner beruhigen, indem er mit der Waffe vor ihnen herumfuchtelt. Ziemlich praktisch, wenn man niemanden erschießen möchte. Allerdings klappt das mit dem Einschüchtern mal und mal nicht. Speichern, laden und immer so weiter. So lange, bis die Computergegner Hicklis Spielfigur eben nicht in den Kopf schießen, sondern treu doof in der Ecke stehen. Später kann der Endzeit-Gandhi sie sogar dazu bringen, seine Feinde anzugreifen.
Yes, down the fucking hole you go. Beautiful. That's my guy, so it doesn't matter. Yes, kill this submachine gunner. Must have turned tail and
ran. Das wiederum führt zu skurrilen Situationen. Einmal tanzt Hickli um einen Endgegner herum und versucht dabei herumstehende Nichtspielercharaktere zu überreden, diesen anzugreifen, sodass nicht er selbst zum Mörder werden muss. Und so geht sie weiter, die Passion Hicklis. Speichern, laden. 5 Stunden braucht Hickli an dieser Stelle für einen einzigen Kampf. Doch die Zero-Kills-Prämisse treibt nicht nur den YouTuber an seine Grenzen, sondern auch das Spiel. Im Vorfeld haben die Fallout-Entwickler ausgeschlossen, dass man das Spiel auch durchspielen kann, ohne jemanden umzubringen. Und tatsächlich, Fallout 4 scheint überhaupt nicht damit zurechtzukommen, dass jemand hier partout niemanden töten will, sondern wenn überhaupt, nur töten lässt. Plötzlich erscheinen Gegner dort, wo sie nicht sein können, oder Begleiter bewegen sich nicht von der Stelle.
Ouch. All right.
Doch der YouTuber geht ihn weiter, den Weg der Gewaltlosigkeit. Am Ende steht auf seinem Pip-Boy tatsächlich Zero Kills. Eine Leistung, die er der Spielmechanik abgetrotzt hat. Ein Sieg der Kreativität über das Diktat der Regeln. Aber wirklich auch ein Sieg der Gewaltlosigkeit? Ja, rein statistisch hat Hickli in Fallout 4 niemanden umgebracht. Aber Pazifismus, das ist dann doch etwas anderes, finden viele im Internet.
Oh, ich habe niemanden getötet. Ich habe Leuten nur eingeredet, dass sie andere Leute töten sollen.
Andere dazu zu zwingen, zu töten, das hat doch nichts mit Pazifismus zu tun.
Ach klar, Generäle sind dann auch Pazifisten. Die befehlen ja auch nur zu töten und töten selbst niemanden. Genau so geht Pazifismus.
In der Tat, Kyle Hickli ist alles andere als eine postapokalyptische Friedenstaube. Und trotzdem verfolgt er eine Agenda. Denn frühere Fallout-Spiele ließen dem Spieler sehr häufiger die Wahl zwischen Ballern und Brabbeln. Man konnte viele Situationen durch Reden lösen und musste nicht dauernd zur Pumpgun greifen. Fallout 4 hat diese Freiheit eingeschränkt. Und wer selbst kein Blut vergießen möchte, der muss speichern und laden und speichern und laden und speichern und laden und hat am Ende dann trotzdem irgendwie das Blut von allerlei mutierten Riesenkreaturen an den Händen. Hicklis Experiment ist also weniger ein virtueller Ostermarsch, sondern ein beeindruckendes Plädoyer für mehr Freiheit im Computerspiel.
Eine Glanzleistung, die uns Christian Schiffer da geschildert hat. Vielleicht lässt sich das ja auf unser Leben übertragen, Markus, einfach mal mehr Frieden wagen. Bist du beeindruckt?
Ich bin beeindruckt von der Ausdauer, die dieser Kyle Hickley da irgendwie an den Tag gelegt hat. Und ich finde, also was ich für mich jetzt persönlich beruhigt finde, ist, ich habe tatsächlich das Spiel auch gespielt, habe auch einen Charakter erstellt, der mehr auf Reden aus war, habe dann festgestellt, das bringt überhaupt nichts.
Passt aber zu dir.
Und dass es nichts bringt oder dass ich viel rede. Egal. Genau, und finde gut, dass sie sagen, jetzt dieses Zeichen gesetzt. Also mir wäre das tatsächlich viel zu anstrengend, das selber zu machen. Aber dass sich jemand hingesetzt hat und gesagt hat, sieht, das geht doch. Und liebe Spielentwickler, macht das doch beim nächsten Mal wieder besser. Das finde ich tatsächlich sehr, sehr, sehr beeindruckend.
Und wenn Sie das nochmal nachvollziehen wollen, dann gehen Sie einfach auf unsere Website breitband.deutschlandradiokultur.de. Da finden Sie den Link zu den Videos, wo das Ganze nochmal geschildert wird.
Genau wie alle anderen Links zur Sendung und bald auch die Podcasts zum heutigen Breitband, das hiermit zu Ende geht. Nach uns kommen hier im Deutschlandradio Kultur die Nachrichten und unser Theatermagazin Rang 1 mit Susanne Burkhardt, in dem es um den in dieser Woche verstorbenen Künstler David Bowie geht, der ein Musical tatsächlich geschrieben hat, Lazarus, erst kurz nach der Premiere verstorben.
Und zum Abschluss geht es nochmal musikalisch nach Uruguay mit La Mujer Pajoro und Más Fuerte que el Mar, also frei übersetzt, die Frauen aus Pajoro sind stärker als das Meer.
Und damit verabschieden sich Markus Richter
und Vera Linz.
Tschüss.